You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ich begrüße euch zu den Antifa-News auf Radio Korax. Wenn man sich nochmal die Schlagzeilen der letzten Wochen anschaut, da gibt's in Sachen Antifaschismus ein paar ziemlich interessante Meldungen. Letzte Woche hat es in Dresden eine Festnahme gegeben. Es gibt nun einen Verdächtigen für die beiden Anschläge, die in Dresden im Vorfeld der Einheitsfeierlichkeiten für Aufsehen gesorgt hatten. Kurz nach den Anschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum damals war im Internet ein linkes Bekennerschreiben aufgetaucht. Dass es sich dabei um ein Fake gehandelt hatte, was damals schon Leute vermutet haben, ist nun nochmal bestätigt. Der Tatverdächtige kommt aus dem Umfeld von Pegida, wo er selbst sogar Reden gehalten hat. Eine Korrektur hat es auch in einem anderen Fall gegeben. Im November 2015 hatte es einen Anschlag auf die Leipziger Wohnung des Justizministers von Sachsen gegeben. Ein Angriff mit Pflasterstein und Buttersäure. Das Landesamt für Verfassungsschutz war da zunächst von einem linken Anschlag ausgegangen. Auch da hat es nun Festnahmen gegeben. Die Tatverdächtigen sind rechtsextreme Lok-Leipzig-Fans. Gut, dass es den Verfassungsschutz mit seinen Einschätzungen gibt. Sächsische Verhältnisse spielen auch in eine weitere Meldung hinein. Bei den Ermittlungen gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital hat sich nun herausgestellt, dass die Gruppe offensichtlich Kontakt zu einem Bereitschaftspolizisten hatte und dieser Bereitschaftspolizist hat polizeiinterne Informationen wohl an diese Rechtsterroristen weitergegeben. Es wird nun gegen diesen Polizisten ermittelt. Tja, und die weiteren Schlagzeilen der letzten Woche geben Aufschluss über die derzeitige politische Stimmung im Land. Anschlag auf das antirassistische Projekt Shelter in Frankfurt, Anschlag auf mehrere linke Projekte in Berlin, eine Hetzjagd auf Flüchtlinge in Sömmerda. Und das sind sicherlich nicht alle Geschehnisse, nicht alle Übergriffe und Angriffe, die es in der letzten Woche gegeben hat. Soweit hier nur ein zusammengeraffter Überblick über ein paar News. Wir wollen jetzt einen ausführlicheren Blick wagen und zwar auf sächsische Verhältnisse. Immer wieder haben wir in den Antifa-News über die sogenannten sächsischen Verhältnisse geredet. Wenn man in diesem Zusammenhang über Sachsen spricht, sind verschiedene Assoziationen damit verbunden. Der Aufstieg von Pegida, eine nicht abreißende Serie von rassistischen Übergriffen und Bürgeraufläufen, eine starke und selbstbewusste Neonazi-Szene, eine CDU-Landesregierung, der es schwerfällt, sich von rechts abzugrenzen, ein selbstherrlicher Polizeiapparat, eine weit verbreitete Verharmlosung von Rassismus, Verfassungsschutz als ein politischer Akteur, aber auch der Einfluss der rechten Evangelikalen im ländlichen Raum in Sachsen. Nun hat die Rede von den sächsischen Verhältnissen vielleicht auch was Problematisches. Auf der einen Seite stimmt es sehr sicherlich, dass in Sachsen rechte Ideologien besonders verbreitet sind und dass es wir da mit besonderen Umständen in einem Bundesland zu tun haben. Auf der anderen Seite wäre es aber sicher verkehrt, das Problem auf eine bestimmte Region zu reduzieren. Rassistische Übergriffe gibt es überall in Deutschland und es scheint sich ja auch in ganz Deutschland eine Art Rechtsruck abzuzeichnen, was aus den Berichten von Radio Korax immer wieder hervorgeht. Im schlimmsten Fall werden andere Bundesländer und Regionen von einer notwendigen Auseinandersetzung entlastet, wenn sie mit dem Finger nur auf das braune Sachsen zeigen. Vor diesem Hintergrund mag es sinnvoll sein, einen wissenschaftlichen Blick auf die sächsischen Verhältnisse zu werfen und genauer zu untersuchen, mit was für einer Konstellation wir es in Sachsen tatsächlich zu tun haben. Diesen Anspruch stellt sich ein Sammelband, der im Oktober bei der Verlagsgruppe Seemann-Henschel erschienen ist. Extremismus in Sachsen, eine kritische Bestandsaufnahme, das ist der Titel dieses Buches, das herausgegeben wurde von Gerd Pickel und Oliver Decker. Der Sozialpsychologe und Rechtsextremismusforscher Oliver Decker berichtet vom Ausgangspunkt dieser Studie.
Es war vor allen Dingen auch ein Versuch, unterschiedliche Ansätze der Erklärung zu versammeln. Es ist so, dass innerhalb der Rechtsextremismusforschung ja sehr unterschiedliche und auch manchmal konkurrierende Ansätze vertreten sind, die aber jeweils dasselbe Problem in den Blick nehmen, nämlich die antidemokratische Einstellung, die von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit getragen wird. Und unser Bemühen war es, das zu versammeln, was es hierzu gibt an Autoren, an Erkenntnissen. Und das sind sozialpsychologische Ansätze, genauso wie extremismustheoretisch oder jene, die sich mit autoritären Orientierungen auseinandersetzen. Und das speziell natürlich dann mit Blick auf Sachsen, weil in Sachsen tatsächlich, wie auch der Sachsen-Monitor jetzt gerade wieder gezeigt hat, der von der Staatsregierung ja in Auftrag gegeben worden ist, rechtsextreme Einstellungen sehr weit verbreitet sind. und auch die Organisierung der Rechtsextremen sehr weit verbreitet ist, sehr gut ist im Verhältnis auch zum restlichen Bundesgebiet, können wir eine deutliche Häufung von zum Beispiel kommunalen Mandatsträgern der NPD feststellen. Wir können auch eine deutliche Häufung von rechtsextrem motivierter politischer Kriminalität feststellen im Vergleich zum Bundesgebiet. Und das war uns Anlass genug, um uns damit so zu beschäftigen.
Die Extremismustheorie ist hier als Stichwort gefallen und das lässt einen misstrauisch aufhorchen, denn die maßgeblich von Eckhard Jesse und Uwe Backes begründete Extremismustheorie, die geht ja von einer unbescholtenen Mitte aus und wurde in Sachsen selbst immer wieder als Mittel benutzt, um Rechts- und Linksextremismus miteinander gleichzusetzen. Mit Bezug auf Backes und Jesse tun sich sächsische Politiker immer wieder schwer, Rechtsextremismus klar zu verurteilen, ohne zugleich den Linksextremismus als andere Seite des Randes relativierend anzuführen. Die Herausgeber der Sachsen-Studie haben ein widersprüchliches Verhältnis dazu. Auf der einen Seite distanzieren sie sich vom Hufeisenmodell der Extremismustheorie und sie formulieren auch den Anspruch, auch die Mitte in den Fokus der Extremismusforschung zu nehmen. Auf der anderen Seite war es den Herausgebern wichtig, im Sinne eines wissenschaftlichen Pluralismus die Extremismustheorie als Forschungsansatz mit im Band vertreten zu haben. Und so enthält das Buch auch einen Beitrag von Uwe Backes. Das sollte einen nicht davon abhalten, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Schließlich haben Antifa-Gruppen keine eigenen Forschungsinstitute und so müssen wir unsere Erkenntnisse über die Gesellschaft auch aus bürgerlich-wissenschaftlichen Büchern ziehen. Interessant wird es da zum Beispiel, wenn die langjährige Alleinherrschaft der CDU in Sachsen als Teil des Problems in den Blick genommen wird.
Man muss immer auch mitbedenken, dass zunächst einmal eine langjährige Regierungsmehrheit einer Partei vor allen Dingen ein Hinweis auf die Wählerinnen und Wähler und deren Intention ist. Also man kann das aus zwei Perspektiven natürlich betrachten. Was ist die Regierungspolitik? Wie geht sie mit rechtsextrem motivierten Gewalt und Straftaten um? Wie geht sie überhaupt mit der Abgrenzung gegenüber Rassismus und völkischem Denken um? Das ist die eine Seite. Die andere ist erstmal, dass es offensichtlich auch in Sachsen ein Bedürfnis gibt von vielen Menschen, tatsächlich eine solche Politik zu sehen und auch eine, sagen, seit der Wende die CDU als Regierungspartei zu sehen. Das ist ja erstmal etwas, was darauf hindeutet, dass es auch einen Wunsch nach einen stabilen Verhältnissen, auch einer starken Partei gibt, die im Sinne aller ein Land regiert. Eine Partei wählt sich ja nicht selbst, sondern hier muss eine Motivlage im Hintergrund stehen. Und das allein ist ja schon auch ein interessantes Phänomen. Die Partei dann in dem Moment, die Landesregierung in dem Moment tatsächlich seit Jahren lange Zeit die rassistische Entwicklung verleugnet hat oder versucht hat, sie zu entpolitisieren, sie also, wenn sie wahrgenommen wird, im besten Fall einer rein kriminellen und nicht zu einer politisch motivierten kriminellen Handlung zu machen, das ist das zweite Problem, was sich auftut, was tatsächlich aber mit der langjährigen, sozusagen, dass sie lange Jahre in Sachsen regiert, erstmal gar nichts zu tun hat, sondern auch die Schwierigkeit aufzeigt, die manche in der CDU haben, sich von diesem rechten Rand auch inhaltlich abzugrenzen. Es ist ja so, dass es zum Beispiel auch die Begriffsverwendung einer Schicksalsgemeinschaft durchaus schon lange vor dem Aufkommen der AfD in das Vokabular einiger Vertreterinnen und Vertreter der sächsischen CDU mitgehörte und wir hier im Grunde genommen schon ein Aufblitzen haben von Volksideen, die als völkische Ideen durchaus bezeichnet werden können. Und da haben wir das zweite Problem neben dem Bedürfnis sozusagen nach einer starken Partei von Seiten eines relevanten Teils der Bevölkerung, dass auf der anderen Seite eben auch die Landesregierung lange Jahre hinweg nicht nur auf dem rechten Auge blind war, sondern teilweise eben auch es Teile gibt, die sozusagen eine inhaltliche Deckung auch mit Positionen beispielsweise der AfD durchaus hatten und auch weiterhin haben. Und deswegen ist es sehr schwierig, ist da die Trennlinie zu ziehen, wo ist die rote Linie zwischen demokratischen und antidemokratischen Positionen.
Wenn von sächsischen Verhältnissen die Rede ist, dann wird immer wieder auch auf die DDR-Vergangenheit verwiesen. Der Rechtsextremismus also als Erbe des Staatssozialismus. Diese Diagnose ist sicherlich genauso zwiespältig wie die Rede von den sächsischen Verhältnissen selber, denn auf der einen Seite ist es ja leicht, den Finger auf die DDR zu zeigen und dabei die Strukturen und Funktionsmechanismen der BRD-Gesellschaft aus der Verantwortung zu nehmen. Auf der anderen Seite ist da aber auch was dran. Der Rechtsextremismus ist keine Erfindung der BRD, Die Generation der Pogrome von Lichtenhagen und Hoyerswerda ist selbst in der DDR aufgewachsen. Also wäre auch hier zu konkretisieren, in welcher Beziehung der Rechtsextremismus und die DDR-Vergangenheit stehen.
Ich glaube, dass das richtig ist, etwas tiefer dabei in die Geschichte auch zu schauen und die DDR als einen autoritär strukturierten Staat in den Blick zu nehmen. Inwiefern das wiederum spezifisch für die DDR gewesen ist oder sogar da noch eben ein deutliches Erbteil einer deutschen Tradition festzustellen ist, die ja schon Heinrich Mann im Untertan beschrieben hat, das lassen wir mal erstmal außen vor. Interessant ist auf jeden Fall, dass schon auch innerhalb der DDR die Interessen des Einzelnen im gesellschaftlichen Gefüge eine nachgeordnete Bedeutung hatten. Das heißt also im Grunde genommen, dass das allgemeine Interesse, die gesellschaftlichen Interesse immer gegen die Einzelnen diskutiert worden sind. Also dass die Durchsetzung der eigenen Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse gegen die gesellschaftlichen Interessen sehr schwer möglich gewesen ist, beziehungsweise auch durch nur autoritären Strukturen nicht möglich gewesen ist. Und das ist etwas, was sich tatsächlich zwar durch die Wende verändert hat. Es gibt im Grunde genommen auch auf einer normativen Ebene, also tatsächlich auch der Möglichkeiten, auch jetzt Möglichkeiten, seine Interessen beispielsweise gegen den Staat zu versuchen durchzusetzen mit Verwaltungsgerichtsbarkeit und Ähnlichem. Nur hat sich tatsächlich auf einer anderen Ebene in den letzten 25 Jahren auch mit zum Beispiel Arbeitsmarktreformen, den gesamten Sozialreformen, wiederum etwas verschoben im Verhältnis vom Einzelnen und der Gesellschaft zu Ungunsten der Einzelnen. Und diese Struktur, das heißt also, wird auch jetzt viel schwieriger zu überprüfen oder sozusagen den Einzelnen stark zu machen, ist immer schwieriger. Und die Reaktion vieler, auch in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern, war ja diese normative Vorgabe, es muss für den Wirtschaftsstandort Deutschland, muss jeder einzelne Opfer bringen, es müssen neue Strukturreformen her, es darf nicht jeder auf Kosten des Ganzen leben, wenn wir denn wirtschaftlich stark sein wollen, also hier eine Logik eines Standorts oder einer Nation mit eingebracht worden ist. Diese Logik hat viel schneller Fuß gefasst, natürlich in dem Moment, wenn schon autoritäre Strukturen da waren, weil diese Logik im Grunde genommen des Denkens vorhanden gewesen ist. Und die produziert allerdings auf der anderen Seite, und das ist das autoritäre Moment, die autoritäre Dynamik dabei, Aggressionen. Denn umsonst verzichtet niemand auf die Erfüllung seiner individuellen Wünsche und Erwartungen. Es muss etwas dafür angeboten werden, zum Beispiel die Identifikation mit Macht und Stärke einer Nation oder einer starken Partei oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite setzt es eben diese Aggressionen frei, die dann an anderer Stelle ein Ventil brauchen und auch finden, bei denen nämlich die als schwach erscheinen oder als abweichend oder als Bedrohung der Stärke dieses idealen Selbstobjektes, wie das die Psychoanalyse bezeichnen würde, also der Autorität. Und das ist die Dynamik, die wir momentan sehen, nämlich das Freisetzen von autoritären Aggressionen derjenigen, die zwar lange Jahre auf die Erfüllung ihrer Wünsche und Erwartungen verzichtet haben, die sie nicht leben konnten, die aber dafür erwartet haben, an etwas teilzuhaben, was eben wie eine starke Nation eine Verrechnung mit sich bringt, eine Belohnung sozusagen, eine Identifikation mit etwas, was als Gruppenideal gestattet teilzuhaben, etwas Großen und den Selbstwert aufzuwerten. Und sozusagen diesen Ausgleich, der droht jetzt nicht zu kommen. Der ist sozusagen durch die Zuwanderung wird das als Bedrohung erlebt und diejenigen, die zuwandern, werden als diejenigen erlebt, an denen man tatsächlich die Aggression über die eigene Unterwerfung dann auslassen kann. Und das ist das, was wir traditionell als autoritäre Dynamik bezeichnen. Selbst wenn wir im Grunde genommen personell erstmal überhaupt keine Autorität, also einen Menschen sehen, der als Autorität fungiert, eine autoritäre Dynamik bleibt es trotzdem.
Diese Bestandaufnahme von Oliver Decker ist meines Erachtens bemerkenswert. Sie demaskiert die bundesdeutschen Verhältnisse als Bestandteil einer autoritären Dynamik. Genau das verweist meines Erachtens auf einen nationalistischen Konsens. Dass es Deutschland gut gehen muss, damit es den einfachen Leuten gut geht, ist eine Grundannahme jeder Politik in Deutschland. Der Rechtsextremismus wäre als ideologische Reaktion darauf zu lesen, dass es den einfachen Leuten trotzdem nie gut geht. Rechtsextremisten verbleiben im nationalistischen Konsens, den sie gar nicht selber erfunden haben, indem sie eben ihr eigenes Interesse nur über den Umweg der Nation formulieren können. Wenn es mir nur gut geht, wenn es Deutschland gut geht, dann kann es angesichts meines Elends nur sein, dass die gegenwärtige Politik nicht deutsch genug ist. So funktioniert der rechtsextreme Kurzschluss, der sich letztlich gegen alles richtet, was als undeutsch erscheint. Ich denke, eine emanzipatorische Perspektive muss demgegenüber auf die Stärkung des Individuums setzen, also die Stärkung individueller Urteilskraft unabhängig von Autoritäten, die Aufklärung über das eigene Interesse. Und diese Aufklärung muss vor allem auch das wirkliche Elend selber erklären können. Dieses Elend ist nicht da, weil irgendetwas nicht deutsch genug wäre, sondern gerade weil das national formierte Herrschaftsverhältnis in Deutschland so gut funktioniert, dass es nur so kracht. Oliver Decker formuliert aus seiner Perspektive, was gegen rechtsextreme Tendenzen zu tun wäre.
Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist in der momentan aktuellen Situation sehr kurzfristig eigentlich die inhaltliche Auseinandersetzung zu führen. Das heißt, zu argumentieren, deutlich zu machen, was demokratische Inhalte sind und was sie nicht sind. Also Mehrheitsdiktatur beispielsweise ist kein demokratischer Inhalt, sondern es ist auch Wahlen sind nicht das einzige Element einer Demokratie, sondern eben auch Grundrechte, selbst für die Schwächsten der Gesellschaft, sind wesentlicher Bestandteil der Demokratie und auch unveräußerlich. Sonst geht die Demokratie selber verloren. Wenn wir diese Vorstellung einer pluralen und auf Differenz, also auf berechtigtem Unterschied basierenden Gesellschaft argumentativ in die politische Auseinandersetzung einbringen, kann man mit Sicherheit auch deutlich machen, wo das Problem bei vielen Positionen von Rechts und des Rechtspopulismus ist. Die Gefahr, die ich sehe, ist leider, dass da häufig gerade bei Wahlkämpfen die Grenze so klar nicht gezogen wird, wenn man die Menschen nicht in eine politische Auseinandersetzung zwingen möchte, bei der man sie möglicherweise als Wählerinnen und Wähler verliert und stattdessen auf solche Versatzstücke des Rechtspopulismus selber zurückgreift. Längerfristig muss es darum gehen, tatsächlich auch die Gesellschaft demokratischer zu machen und weniger autoritäre Dynamiken anzulegen. Das heißt also zum Beispiel Demokratisierung von Schulen, von Universitäten. Ich denke, da ist im Vergleich auch zu vielen Ländern in Westdeutschland an sächsischen Schulen auch noch viel möglich, Luft nach oben der Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schülern. Denn Demokratielernen ist primär Erfahrungslernen. Und wer die Erfahrung nicht macht, wie Demokratie funktioniert, sondern in einer Institution ist, in der er keinen Einfluss hat und keinen Überblick über die Lebensbedingungen, die für ihn relevant sind, der wächst auch nicht in antiautoritären demokratischen Verhältnissen auf, sondern umgekehrt lernt Demokratie nicht und lernt eher, sich in autoritären Strukturen zu bewegen.
Oliver Decker war das, der ist gemeinsam mit Gerd Pickel Herausgeber des Sammelbandes Extremismus in Sachsen, eine kritische Bestandaufnahme, ein Buch, das kürzlich erschienen ist bei der Verlagsgruppe Seemann-Henschel. Das als Leseempfehlung hier in den Antifa-News. Und bei den Antifa-News gibt's hier abschließend noch ein paar Demo-Hinweise. Am Wochenende gibt es zwei wichtige Anlässe, demonstrieren zu gehen. Der eine Anlass: in dieser Woche hat der Bund damit begonnen, Sammelabschiebungen nach Afghanistan durchzuführen. Abschiebungen in ein Land, das als sicheres Herkunftsland eingestuft wurde, ein Land, in dem aber in Wirklichkeit bürgerkriegsartige Zustände herrschen. Pro Asyl sagt, Abschiebungen nach Afghanistan gefährden Menschenleben. Und so wird es am Wochenende bundesweit Proteste gegen die deutsche Abschiebepraxis geben. In Magdeburg hat eine Gruppe von Afghanen eine Demonstration organisiert. Keine Abschiebungen nach Afghanistan ist das Motto. Und diese Demonstration beginnt am Samstag um 14 Uhr am Hauptbahnhof in Magdeburg. Am Samstag findet auch eine Demonstration in Plauen statt. Den dritten Weg zerschlagen, Nazis die Homezone streitig machen, ist da das Motto. Der dritte Weg, das ist eine Neonazi-Partei, die in Plauen besonders aktiv ist. Eine Demonstration soll da stattfinden, die eben auch besonders auf die sächsischen Verhältnisse hinwirft. Die Antifa Vogtland ruft da zur Demonstration auf und diese Demo beginnt um 14.30 Uhr am oberen Bahnhof in Plauen. Wie gesagt, ebenfalls am kommenden Samstag. Das waren die Antifa-News auf Radio Korax. zu hören an jedem Donnerstag in allen drei Tagesübermagazinen auf Radio Korax und nachzuhören auf freie-radios.net. Ah!